Yeah. Ich wollte schon den ganzen Tag und wir so ein sehr. Ich voll den Kloß im Hals, ey, voll abgefahren. Also, ich habe den ganzen Tag schon so einen ganz starken Impuls, wenn ich die Predigt vorbereitet habe, dass Gott heute irgendwie ein paar Leuten oder vielleicht sogar vielen Leuten echt so richtig seine Liebe zeigen will. Und es ist echt komisch. Also, ich meine, ich habe das Ding hier vorbereitet und jedes Mal ist irgendwie eine andere Predigt bei rausgekommen. Und irgendwie bin ich immer an diesem Punkt hängen geblieben, irgendwie, dass ich vielleicht gesehen habe, irgendwie, dass da ein paar Leute sind, die vielleicht ihr ganzes Leben mit Jesus schon sich immer so wie Stiefkind Gottes gefühlt haben und das Gefühl haben, irgendwie, dass Gott irgendwie alle Leute liebt, nur sie selber nicht und die das einfach nicht glauben können, dass Gott sie unendlich liebt und dass Gott sie voraussetzungsfrei liebt und die ganze Zeit irgendwie das Gefühl haben, ja, wenn ich das mache, dann hat Gott mich echt lieb und wenn ich so bin, dann hat Gott mich lieb, aber irgendwie sich nicht vorstellen können, dass Gott sie wirklich liebt. Und das ist, also passiert mir ja echt nicht oft so, also es war so ein starker Eindruck, irgendwie so eine starke Vision irgendwie davon, dass es echt ganz schön schwer war, irgendwie Predigt vorzubereiten. Das ist halt jedes Mal, wenn ich dann wieder irgendwie über diese Stelle gebetet habe und auch eigentlich genau wusste, dass Jesus sagt, hey, predige darüber. Irgendwie das jedes Mal, irgendwie, wenn ich wieder an dem Punkt war, wo ich wusste, jetzt muss irgendwie was mit Liebe Gottes kommen. Irgendwie war das wieder so, irgendwie, dass ich mich total verhaspelt habe und Augen zugemacht habe und gesehen habe, irgendwie, dass Jesus das macht. Und ich glaube, dass das echt geschehen soll heute. Und ich weiß nicht, ob das vielen Leuten so geht. Ich hoffe mal nicht, dass das vielen Leuten so geht. Sondern ich hoffe doch, dass die meisten echt genau wissen, wie dass Jesus dich richtig, richtig, richtig liebt und dass Gott dich ohne Ende lieb hat und dass es Gott irgendwie scheißegal ist, wie du drauf bist, dass er dich trotzdem lieb hat, irgendwie ganz egal, ob du morgens mit dem linken Bein aufstehst oder mit dem rechten und ganz egal, irgendwie, ob du gerade völlig heilig bist oder ob du um 9:30 morgens schon das erste Bier am Hals hast, dass das echt alles irgendwie total zweitrangig ist für Gott, weil er dich unendlich liebt. Und ich glaube, das ist so die absolute Grundlage eigentlich für alles, was es im Christentum gibt. Weil irgendwie, wenn diese Basis von Liebe nicht stimmt, dann lässt sich irgendwie gar nichts, weiß ich, dann lässt sich irgendwie nicht richtig mit Gott leben. Dann ist jedes Mal, wenn wir irgendwie Scheiße bauen, wenn wir irgendwo eine Chance verpassen oder für einen beten, der nicht geheilt wird, dann jedes Mal irgendwie wieder diese Gedanken da, habe ich jetzt was falsch gemacht und ist Gott irgendwie nicht mehr auf meiner Seite. Und wenn aber irgendwie das echt stimmt, so diese Basis von Liebe und es richtig klar ist, dass Gott uns liebt, dann kann das eigentlich gar nicht passieren. Und dann sind wir nicht mehr in diesem Druck drin, dass wir alles irgendwie gut machen müssen und am besten perfekt machen müssen und dass wir irgendwie die Superchristen sein müssen, sondern dann kann es richtig entspannt sein, mit Jesus zu leben. Und ich glaube, dass Gott sich das von Herzen wünscht. Dass Gott sich von Herzen wünscht, dass diese Entspannung überall reinkommt bei uns. Und ich hoffe, dass er das macht heute. Nein, ich glaube, dass er das macht. Und ich weiß nicht, vielleicht sind jetzt schon ein paar Leute da, die das so empfinden und du merkst es in deinem Herzen. Ja, das ist könnte ich sein. Dann lass dich darauf ein. Ich will trotzdem irgendwie noch ein bisschen predigen, weil mir noch ein paar andere Sachen irgendwie auf dem Herzen liegen. Aber wir wollen nachher auf jeden Fall irgendwie dafür beten und uns eine Menge Zeit nehmen. Wir haben ein Ministry-Team, das hier gerne Hände auflegen will. Ich will auch sehr gerne irgendwie noch Hände auflegen und dafür beten. Und ich glaube echt, dass Jesus das machen will. Und das ist irgendwie so eine Offenbarung, ey. Das ist so etwas Heftiges, wenn das einmal klar ist, irgendwie, dass die Basis ist Gottes Liebe und Gottes unbedingtes Ja zu uns und dass Gott keinerlei Vorbehalte hat. Echt, dass Gott nicht so drauf ist wie Menschen, die immer irgendwelche Voraussetzungen an Liebe knüpfen. Wenn wir das einmal irgendwie kapiert haben, dass Gott uns nicht irgendwie liebt, weil wir gut sind, sondern dass Gott uns einfach liebt, weil Jesus für uns gestorben ist und weil wir Menschen sind und egal, ob wir uns selber liebenswert finden oder unsere Kollegen uns toll finden oder nicht, irgendwie, dass Gott uns liebt, das ist so etwas Freisetzendes. Und ich glaube echt, dass Jesus das heute machen will und dass Gottes Geist wahrscheinlich jetzt schon irgendwie zu Herzen spricht und du das vielleicht merkst gerade, dass dir warm wird oder dass du irgendwie merkst, ja, irgendwie das ist mir eigentlich mein ganzes Leben schon so gegangen. Ich habe immer gedacht, irgendwie, dass Gott etwas von mir verlangt. Ich habe immer mich bemüht, fromme Leistung zu bringen. Und du merkst dann vielleicht jetzt schon, wie das heute Abend echt eine Änderung kommen kann und dass Gott das heute Abend ändern kann, dann bitte sei gleich nicht zu stolz oder zu irgendwas, sondern komm auf jeden Fall nach vorne, dass wir hier für dich beten können und dass Jesus dich verändern kann. Und es ging jetzt die ganzen letzten Male immer um Gottes Wort. Und ich glaube, eine Predigtreihe gehalten, das ist jetzt der dritte Teil davon. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das eine der wichtigsten Predigtreihen ist, die ich überhaupt gehalten habe bisher. Und dass das irgendwie eine der wichtigsten Sachen ist, die ich jemals verstanden habe in meinem Glaubensleben. Und normalerweise sage ich sowas nicht. Ich glaube irgendwie, es hat mich auch noch keiner von euch sowas mal jemals sagen hören. Und immer in meinem Predigerseminar sage ich den Leuten irgendwie, hey, passt auf vor Superlativen. Stellt euch nicht auf die Bühne und sagt, das ist das Wichtigste, weil irgendwie zwei Wochen später fällt einem dann was Neues ein, was das Wichtigste ist. Und das ist dann immer peinlich, wenn man irgendwie alle zwei Wochen was Neues hat, dass das Wichtigste ist. Aber ich glaube, dass das wirklich eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist, die Gott uns beibringen kann. Nämlich es geht darum, wie wir verändert werden können, wie wir Jesus immer ähnlicher werden können, wie wir die ganzen Dinge leben können, die in der Bibel stehen. Nämlich ganz einfach dadurch, dass Gott uns verändert. Nicht, dass wir uns selber verändern, sondern dass Gott uns verändert und er verändert uns durch sein Wort. Und sicherlich, und wir gehören noch mehr Sachen dazu, und Gottes Geist ist wichtig, irgendwie, dass wir entsprechend darauf reagieren, das ist wichtig. Aber das, irgendwie, was letzten Endes irgendwie unser Leben verändern wird, das ist Gottes Wort. Das ist das, was Gott direkt zu uns sagt. Und ich bin total felsenfest davon überzeugt, dass das so ist und kann das irgendwie in meinen ganzen 13 Jahren Christsein immer wieder irgendwie so auch feststellen, dass immer an entscheidenden Stellen irgendwie im Leben, wo ich echt weitergekommen bin, hatte ich irgendwo Bibelstellen, auf die ich mich stellen konnte und wo ich genau wusste, irgendwie, dass es Gottes Willen, dass ich mich in diese Richtung hinein entwickle oder dass es irgendwie Gottes Ansage an mich und dann erst hat es funktioniert. Und wir haben im ersten Teil gesagt, irgendwie, dass es wichtig ist, Gottes Wort zu säen. Und dass es Leute gibt, die wie dumme Bauern sind und die im Sommer dafür beten, dass sie eine Ernte kriegen, die sie im Frühjahr nicht gesät haben und sich dann wundern, dass nichts kommt. Und natürlich passiert das mal irgendwie, dass wir für etwas beten, wo wir noch nie irgendwas Biblisches gesät haben, weil Gott einfach ein gnädiger Gott ist. Und weil Gott sich sicherlich manches Mal denkt, Mensch, wenn ich den Leuten immer nur das geben würde, was sie schon eingesät haben und das geben würde, was sie schon erkannt haben, dann würden die meisten ja gar nichts kriegen. Und deswegen hat Gott immer wieder mal Gnade, das ist seine große Liebe zu uns, dass er uns auch etwas gibt, wo wir uns nie mit auseinandergesetzt haben, was niemals unser Herz erreicht hat. Aber das Normale ist einfach, dass Gott sich an die Gesetze hält, die er in seine Natur hineingelegt hat. Und da ist es eben das Gesetz, dass wir nichts ernten können, was wir nicht vorher gesät haben. Und wenn wir nicht über das Wort Gottes gesät haben, ist es unwahrscheinlich, dass wir etwas ernten werden. Und im zweiten Teil, letzte Woche, ging es dann davon, was mit dem Samen passieren muss. Und ich habe über das vierfache Ackerfeld gepredigt. Und ich weiß, dass das eine lange Predigt war mit sehr, sehr vielen Punkten. Tut mir auch leid. Also ich bitte euch irgendwie, lest das nochmal irgendwie in der Bibel nach oder hört die Predigtkassette nochmal, weil das sehr viele Sachen waren. Das war sehr viel Stoff auf einmal. Aber ich glaube auch mir, dass es sehr wichtig war, weil Jesus uns da zeigt, wie was wir machen können, wie wir auf Gottes Wort so reagieren können, dass es auch wirklich aufwächst und dass es nicht so ist, dass man es mal gehört hat und es geht hier rein und da wieder raus und es verändert gar nichts, sondern wie wir so mit Gottes Wort umgehen können, dass es wirklich etwas bringt in unserem Leben. Und heute möchte ich gerne über 1. Johannes predigen und darüber, was es ausrichten wird, wenn Gottes Wort ständig und bleibend bei uns ist. Und es ist eine Stelle, über die ich schon vor, ich weiß nicht, einem guten Jahr oder sowas, wo Gott angefangen hat, mit mir darüber zu reden und wo er mir, glaube ich, was prophetisch gesagt hat, nämlich, dass wir als Gemeinde von so einer Wende stehen, an so einem Punkt stehen, wo wir uns weiterentwickeln sollen und wo eine Phase, wo wir schon richtig gut sind und wo jetzt die nächste Phase kommen soll. Ich lese das nochmal vor, wenn ihr wollt, könnt ihr es mitlesen. 1. Johannes 2, Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass euch durch seinen Namen die Sünden vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, dass ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass ihr den Vater erkannt habt. Ich schreibe euch, ihr Väter, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und dass ihr den Bösen besiegt habt. Und wenn Johannes da von jungen Männern und von Vätern redet, dann meint er selbstverständlich auch die jungen Frauen und auch die Mütter. Das ist einfach griechische Redeweise. Die hatten, glaube ich, das Wort Jugendlicher nicht und ich weiß nicht, also man hat da noch nicht so auf politische Correctness geachtet, dass man immer beide Geschlechter angesprochen hat. Es war damals einfach eine totale Männerwelt. Aber heute, wenn man das moderner übersetzen würde, würde man mit Sicherheit sagen, geistliche Eltern und geistliche Jugendliche, das ist das, worum es geht. Und falls ihr jetzt Frauen seid, Frauen sind unter uns und ihr hört irgendwie das Wort Vater, dann ersetzt doch eigentlich auch gleich Mutter oder denkt euch, hurra, ich kann ein geistlicher Vater sein, auch wenn ich eigentlich kein Mann bin. Also das hat überhaupt nichts Geschlechtliches und hat damit gar nichts zu tun. Sondern es sind einfach so drei Wachstumsphasen, über die Johannes redet. Und das Erste, was er sagt, ist, dass in der Gemeinde geistliche Kinder sind. Und die Kinder haben etwas erkannt, nämlich sie haben Gott, den Vater, erkannt und sie haben erkannt, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind wegen Jesus. Und es ist ein total geniales Alter, dieses Kindsein. Und es ist genauso wie im Natürlichen, dass du auf die Welt kommst und nicht besonders viel kannst und nicht fit bist, aber dass du einfach lebst und dass Leute da sind, die dich lieb haben und dass deine Eltern wie jedes Mal einen verträumten Blick kriegen, wenn sie von dir reden oder dich sehen und dass sie dich noch nicht mal hassen, wenn du sie irgendwie jede Nacht um 2 einmal und dann nochmal um 5 irgendwie aus dem Bett holst, weil einfach die totale Liebe da ist. Und das ist so dieses erste Alter, von dem Johannes redet und sagt, das ist auch im Geistlichen eigentlich etwas total Entscheidendes, dass man dieses Alter kennt, wo man sich einfach nur freut, hurra, mir sind die Sünden vergeben, es gibt nichts mehr, was zwischen mir und Gott steht, egal was ich gemacht habe in meinem Leben und ganz egal, was ich irgendwie noch machen werde in meinem Leben, egal wie viel Scheiße ich noch bauen werde und egal was für einen Rattenschwanz an Scheiße ich noch mit mir rumschleppe, es steht nichts mehr zwischen mir und Gott, sondern mir sind die Sünden vergeben und das nicht wegen irgendetwas, was ich gemacht habe, sondern um seines Namens willen. Einfach weil Jesus gekommen ist, weil Jesus gekreuzigt worden ist, deshalb sind mir die Sünden vergeben und ich habe den Vater erkannt. Und das ist das, wovon ich gerade in der Einleitung geredet habe, dass am Anfang, wie wenn man Gott gerade kennengelernt hat, muss es eine Phase geben, wo man einfach nur aus Gottes Liebe lebt. Wo man vielleicht das meiste falsch macht und Sachen macht, wie für die man sich nachher schämt und die Bibel nicht gelesen hat und wenig Erkenntnis hat und alles Mögliche irgendwie macht, was wovon einem andere Christen abraten würden. Aber wo man einfach nur eine Offenbarung davon hat, Gott hat mich lieb. Und ganz egal, was irgendwelche Menschen von mir sagen und ganz egal, was ich selbst von mir sage, ich weiß, Gott liebt mich. Gott hat mein Foto in der Brieftasche und jedes Mal, wenn er irgendwo bezahlt, dann sieht er mein Foto. Oder Gott hat irgendwie die Sachen, die ich mache, irgendwie die klebt er sich an den Kühlschrank und er freut sich einfach darüber, dass ich da bin und er ist total glücklich über mich. Und in so einer Phase, da kommt man gar nicht auf die Idee, sich zu ändern. Sondern man genießt es einfach nur, dass man jetzt so sein kann, wie man immer schon gewesen ist und dass trotzdem Gott im Leben ist und Gott sich richtig freut und Gott mit seiner ganzen Liebe da ist und gar nicht irgendwelche Ansprüche da sind, sondern dass einfach nur diese Liebe Gottes da ist. Und ich habe so mitgekriegt im Lauf der Jahre, dass Leute, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, es unheimlich schwer haben, diese Basis von Liebe herzustellen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie vielleicht hat man dann irgendwie viel Anspruch mitgekriegt irgendwo im Elternhaus. Vielleicht hat man irgendwie ein falsches Gottesbild präsentiert bekommen. Aber ich merke das immer wieder, irgendwie auch wenn ich mit solchen Leuten rede oder bete, dass es unheimlich schwer für sie ist, einfach nur zu akzeptieren, dass Gott sie so liebt, wie sie einfach sind. Sondern man hat oft irgendwie das Bild im Kopf, dass Gottes Liebe nicht voraussetzungsfrei ist, sondern dass Gott mit seiner Liebe genauso umgeht wie irgendwelche Menschen. Und wenn man Gott mal mit irgendwas enttäuscht hat und irgendwas falsch gemacht hat, kommt ganz schnell irgendwie das Gefühl auf, dass Gottes Liebe weg ist. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir gleich für beten wollen und was Gott heilen will. Weil bevor nicht diese Basis von Liebe da ist und von Annahme da ist und dem Vater kennen da ist, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, geistlich weiterkommen zu wollen. Das wird einfach nicht funktionieren. Es wird immer irgendwie etwas Krampfhaftes haben. Es wird immer irgendwie so einen Beigeschmack davon haben, dass man jetzt geistlich erwachsen wird und in Dienste reinkommt und heiliger wird, um Gott zu gefallen. Und das ist eine Motivation, die ganz, ganz schlecht ist, die echt immer irgendwo so eine Schieflage drin hat und wo ich ganz sicher bin, irgendwie, dass Gott uns davon heilen will und uns klar machen will, dass er uns liebt ohne Ende und dass alles Weitere, alles, was wir geistlich tun oder lassen, daraus kommt, dass Gott uns liebt. Dass jede Veränderung, jede Heiligkeit, jeder geistliche Dienst, jedes Beten, jedes Bibellesen, alles irgendwie auf dieser Basis geschieht, dass Gott uns liebt. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass das eigentlich für uns als Gemeinde nicht so das Problem ist, sondern dass wir so richtige Vaterfreaks sind, dass wir das erkannt haben, es gibt keine Verdammnis für die Leute, die in Jesus Christus sind und es ist egal, was wir machen und es ist egal, irgendwie, wie Jesus-mäßig wir leben und es ist egal, wie was wir tun. Wir wissen, die Vergebung ist da und wir sind mit Gott im Reinen. Und das Gefühl, das ich hatte oder so dieser Eindruck, den Gott mir gegeben hat, ist, dass es irgendwann einfach weitergehen muss. Und dass es super ist, in so einer Phase drin zu sein und dass es super ist, irgendwie auch mal ein paar Jahre ein Kleinkind zu sein, aber dass man irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, Windeln zu tragen und dass man irgendwann einfach weitergehen möchte und dass es auch notwendig ist, dass wir irgendwann in diese Phase hineinkommen, wo wir geistliche Jugendliche sind, wo wir die Lederjacken anziehen und uns ein Moped kaufen und wo wir anfangen, unser Leben in den Griff zu kriegen. Und das ist das, wo Johannes sagt, ja, die Jugendlichen, die haben den Bösen überwunden. Und Martin Luther hat das sehr schön übersetzt, musste ich ein bisschen schmunzeln heute. Er hat nämlich gesagt, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösewicht überwunden. Wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit nicht ganz so niedlich, sondern der Böse, das ist natürlich irgendwie der Teufel, das ist das Negative, das wir hinter uns gelassen haben. Das ist die ganze Dunkelheit, das ganze unstrukturierte Fiese in unserem Leben, wo wir irgendwann drüber wegkommen und was in diesem jugendlichen Alter passieren soll, dass wir das unter die Füße kriegen. Und ich glaube, dass es unbefriedigend ist, das ganze Leben lang als geistlicher Säugling zu leben. Ich glaube, dass es unbefriedigend ist, die ganze Zeit immer nur Gottes Liebe zu haben und sich darauf auszuruhen, dass wir Vergebung haben und dass irgendwann so eine Phase kommen muss, wo man sich denkt, ja, das ist richtig nett irgendwie, dass das so war, aber jetzt muss es weitergehen. Und wo Gott uns eine Unzufriedenheit gibt und wo Gott uns etwas zeigt, nämlich dass Christsein viel mehr ist, als immer nur Vergebung zu kriegen und dass Christsein es auch einfach sein kann, irgendwie die Welt zu rocken, irgendwie Leute für Jesus zu gewinnen, das Leben gemeistert zu bekommen, in der Kraft Gottes voranzugehen, göttliche Visionen zu empfangen und ein paar von den Sachen zu erleben, die im Neuen Testament stehen. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Bands, da habe ich das gehört, dass das irgendwie cool ist, irgendwie 2, 3, 4, 5 Jahre irgendwie Punkrock zu machen und 3 Akkorde die ganze Zeit runter zu schremmeln. Aber das wohl irgendwann so der Punkt in der musikalischen Entwicklung kommen soll, und ich hoffe, dass es bei mir auch mal so sein wird, wo man sich denkt, 3 Akkorde reichen einfach nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal ein vernünftiges Lied spielen und jetzt muss mal irgendwie ein gutes Riff da reinkommen und jetzt muss das alles mal ein bisschen ausgefeilter sein. Man muss einfach weiterkommen, man kann nicht mehr auf der Stelle treten. Und genau so ist es einfach im Christsein, dass irgendwann kommt diese heilige Unzufriedenheit von Gott. Dass man sich denkt, Mensch, das war nett, so wie das bisher war, aber jetzt muss es endlich mal aufhören. Kein Bock mehr irgendwie die ganze Zeit für die gleiche Sünde, um Vergebung zu beten. Kein Bock mehr irgendwie immer unter den gleichen Sachen zu leiden. Jetzt muss es wirklich mal einen Schritt nach vorne gehen. Und Johannes sagt, dass diese Phase davon geprägt ist, dass man stark ist. Und Stärke hat da natürlich nichts mit Muskelmasse zu tun. Ist nicht, dass wir hier jetzt ein paar Hanteln hier demnächst im Gottesdienst haben und dann damit rummachen, sondern ist natürlich eine geistliche Stärke, es ist eine innere Stärke, es ist stark sein in der Kraft Gottes, um dann auch wirklich den Teufel zu überwinden. Und diese Stärke kommt daher, dass das Wort Gottes bleibend in diesen Leuten ist. Und das fasziniert mich, dass das die Quelle der Kraft ist und dass das irgendwie die Quelle der Möglichkeit ist, irgendwie den Bösen zu überwinden, dass das Wort Gottes bleibend in diesen Jünglingen, in diesen Jugendlichen drin ist. Und sicherlich hat man das irgendwie auch schon in der Kindheitsphase, dass mal das Wort Gottes da ist. Und dass man mal irgendwie so eine Phase hat, wo man ja, viel Bibel liest oder Gott einem was zeigt und dann merkt man auch, dass sich das Leben verändert in diesen Punkten, aber dann geht das auch wieder weg. Und es ist mal da und es ist mal weg. Und der große Unterschied eigentlich, das, was passiert und wie in dieser jugendlichen Phase, ist, dass das Wort Gottes bleibend in uns drin ist. Und dass es nicht mehr irgendwie rausgeht, sondern dass es bleibend da ist und wir auf ein festes Fundament des Wortes Gottes gestellt werden und dass daraus die Kraft kommt, das zu tun, was Gott in unserem Leben getan haben möchte. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir da reinkommen, einen geregelten Umgang mit Gottes Wort zu haben. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, irgendwie auch geistliche Disziplinen zu entwickeln und immer wieder irgendwie ins Wort zu kommen und immer wieder irgendwie in Gottes Gegenwart hineinzukommen, um einfach verändert zu werden und diese Stärke zu bekommen, die aus nichts anderem kommen wird, als aus dem, was Gott direkt zu uns sagt. Und sicherlich wird man das noch ein bisschen unterstützen können mit, keine Ahnung, Seelsorge, mit Gemeinschaft, mit Lobpreis, mit Gebet, mit all diesen ganzen Dingen. Aber das, was letzten Endes wirklich die Veränderung bringt, das sind nicht diese Sachen, sondern das wird es sein, wie das Gottes Wort in uns gesät ist und das Gottes Wort groß wird in uns. Und das wird es sein, was letzten Endes den Unterschied macht und was uns weiterbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so für die einen oder anderen Leute echt so ein bisschen blöd ist. Und dass ihr euch denkt, Mensch, Bibel lesen, das habe ich immer scheiße gefunden. Und Bibel ist echt ein langweiliges Buch und das ist, ja, kann ich auch wieder das Kapital lesen von Karl Marx. Das versteht auch kein Mensch und ist auch irgendwie total dick und es ist auch total langweilig. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass jeder, der hier in dem Raum ist, irgendwann mal solche Gedanken hatte. Vielleicht gibt's ein paar, irgendwie, die schon ziemlich weit irgendwie mit Heuchelei am Start sind und sagen so, nee, bei mir war das nie so. Aber ich glaube nicht, irgendwie, dass es einen gibt, der noch nicht irgendwie so diesen Gedanken hatte oder Lebensphasen hatte, wo er das Wort Gottes einfach nur total öde gefunden hat. Und ganz ehrlich, bei mir ist das auf jeden Fall so gewesen. Und auch ganz ehrlich, ich habe Phasen gehabt, irgendwie da war ich irgendwie schon längst auch im Predigtdienst und fand Bibel total öde und habe halt immer bloß irgendwie dann in der Predigtvorbereitung mir eben da so ein paar Verse irgendwie reingezwängt, damit dann auch irgendwie entsprechend irgendwie Gott reden konnte und fand es einfach irgendwie eine Zumutung und hätte mir niemals vorstellen können, wie alleine für mich irgendwie mich zu Hause hinzusetzen und Bibel zu lesen, einfach nur zum Spaß oder zur Auferbauung und um geistlich weiterzukommen. Aber ich habe auch gemerkt, wie sich mein Denken eigentlich immer mehr verändert hat und dass auch in dieser Phase, wenn ich schon keinen Bock hatte, Bibel zu lesen, dann wenigstens Gottes Geist irgendwie gekommen ist im Gebet und mich an das erinnert, was ich irgendwann schon mal gelesen habe und dann habe ich das eben nochmal nachgeschlagen und ich wusste ja irgendwie auch, was in der Bibel drin steht, weil ich sie ja vorher schon mal durchgelesen hatte und dann war es halt wieder der Heilige Geist, der es mir wieder groß gemacht hat und kaum, dass das da war und kaum, dass das Wort wieder im Inneren größer geworden ist, habe ich mich auch wieder weiterentwickelt. Und jetzt so im letzten Jahr, irgendwie komme ich immer mehr irgendwie da rein, dass Gott mir erklärt, irgendwie, dass echt ein Zusammenhang da ist zwischen geistlichem Wachstum und Offenbarung und dem Lesen der Bibel und Bibelstudium und immer wieder irgendwie über Bibelverse zu brüten und das auszubeten und das anzufangen zu leben, dass das echt die Veränderung bringt. Und ich hoffe einfach, ich weiß nicht, wie lange ich da noch drüber predigen werde, wahrscheinlich immer wieder mal. Und wenn ich mir so meine Predigten angucke, so in die letzten Monate, irgendwie, es war immer wieder irgendwie so das Thema, irgendwie das, dass das Wort Gottes die Veränderung bringt. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich noch so lange wenigstens hin und wieder irgendwie darüber predigen, wie bis das völlig normal ist, irgendwie, dass es eine ganz normale Sache ist, dass jeder Christ irgendwie Bibel liest und dass jeder irgendwie sich im Wort auskennt und bis man echt merkt, irgendwie, dass Veränderung da ist. Und ich glaube echt, dass das so ein Anliegen Gottes ist, dass wir weiterkommen als Gemeinde, dass wir immer mehr irgendwo so diesen Anfang im christlichen Säuglingsalter hinter uns lassen und immer mehr dahin kommen, dass wir stark werden in Gottes Kraft, dass wir den Bösen überwinden und dass wir über die Sachen drüber kommen, die negativ in unserem Leben sind, die schlecht sind, dass wir es hinter uns lassen und echt in Gottes Kraft vorangehen. Und ich vertraue dem Gott, irgendwie, dass er da irgendwie das Seine bei zutut. Ich weiß irgendwie, dass das nicht irgendwie geht, es bloß irgendwie darüber zu reden und zu predigen, sondern dass es nötig ist, irgendwie, dass Gott euch Offenbarung gibt, dass es nötig ist, dass der Heilige Geist das lebendig macht, irgendwie das Wort irgendwie lebendig macht in euren Herzen und dass es dadurch erst passieren wird, dass diese Veränderung kommt. Aber ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, darüber zu reden und ich werde auch nicht aufhören, irgendwie dafür zu beten, dass das passiert. Das ist sicherlich auch eine Sache, wo wir gleich gerne noch für beten können, irgendwie im Lobpreis. Aber das Wichtigste ist mir echt erstmal, dass heute nochmal eine Grundlage gelegt wird und der Heilige Geist das klar macht, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes nochmal ausschüttet, wie es im Römerbrief heißt, dass die Liebe Gottes ausgeschüttet ist in unsere Herzen, dass wir versiegelt sind und wir mit dem Heiligen Geist, und dass das passiert und dass Gott echt Liebe richtig ausschüttet. Und ich würde ganz gerne nochmal eben beten, bevor die Band kommt. Kann ich versprechen, dass es kurz wird, vielleicht wird es auch ein bisschen länger. Oh Jesus, komm. Vater, ich danke dir für das, was du machen willst heute Abend. Und ich bitte dich, dass du uns ein Gefühl dafür gibst, dass dein Heiliger Geist jetzt hier ist. Vater, und ich bitte dich für jeden, der heute Abend hier ist oder die heute Abend hier ist und irgendwelche Sachen macht, um dir zu gefallen, dass es aufhört in Jesu Namen. Ich danke dir, dass wir nichts tun müssen, um dir zu gefallen, dass wir dir schon gefallen. Ja, dass du uns einfach liebst, weil wir deine Kinder sind. Ja, und dass wir zu deiner Liebe nichts zutun können, dass wir auch nichts wegnehmen können. Sondern dass du uns einfach liebst. In Johannes 21 ist die Geschichte, wie Jesus Petrus begegnet. Und Petrus hatte Jesus verleugnet und Jesus war gefangen genommen worden. Und Petrus hatte vorher noch einen ganz großen Mund aufgerissen und gesagt, ich werde niemals irgendwie an dir Anstoß nehmen. Und wenn alle dich verlassen, ich werde immer bei dir bleiben. Und dann ist Jesus verhaftet worden und in der Nacht ist Petrus dreimal gefragt worden, wie bist du nicht auch einer von denen gewesen, die mit dem Mann da unterwegs waren? Und Petrus hat dreimal gesagt, nein, ich auf keinen Fall. Und er ist immer mehr beteuert und am Ende hat er irgendwie sogar geflucht und nein, ich kenne den Penner nicht, ich habe nichts mit dem zu tun. Und dann ist Jesus gekreuzigt worden und dann ist Jesus wieder auferstanden. Und kurz nachher ist Petrus mit dem Boot auf dem See Tiberias und ist am Fischen. Und Jesus steht am Ufer und sie sind sich begegnet und Petrus ist zu ihm geschwommen und es gab nachher so ein Gespräch unter vier Augen. Und ich glaube, dass es einige Leute gibt, die sich so fühlen wie Petrus. Und du hast irgendwie das Gefühl, dass du den Herrn verraten hast und dass du alles gemacht hast, was Gott schlecht findet. Und er fühlt sich mir sehr unwohl deswegen. Und das, was mich irgendwie so fasziniert während dem Gespräch mit Petrus, ist irgendwie, dass da überhaupt kein Wort irgendwie drüber gefallen ist, sondern dass Jesus ihn einfach nur gefragt hat, hey Petrus, hast du mich lieb? Und dass es irgendwie in dem ganzen Gespräch eigentlich nur um Liebe gegangen ist und nicht irgendwie um das, was Petrus gemacht hat. Und dass Jesus kein Stück sauer war und nicht gesagt hat, hey Petrus, jetzt Judas hat mich schon verraten und du auch noch und jetzt muss ich mir zwei neue Jünger suchen. Sondern dass einfach nur Vergebung da war für Petrus und dass einfach nur Gottes Liebe da war. Und ich glaube, das ist prophetisch, irgendwie, dass Gott dir das auch sagt, dass er genauso irgendwie über dich fühlt, wie er über Petrus gefühlt hat. Und dass er dir mit der gleichen Liebe und mit der gleichen Gnade begegnet, wie er Petrus begegnet ist. Und dass du keine Angst haben musst, in Gottes Gegenwart zu kommen, egal was du gemacht hast, sondern dass Gott dich einfach total liebt. Und dass auch wenn du wieder Zeit mit Gott verbringst, dass es um Liebe gehen wird. Und dass Gott dir das zeigen will, dass er dich liebt. Auch falls noch irgendwelche Eindrücke oder Prophetien da sind zu dem Thema, komm ruhig nach vorne. Ich gebe doch gerne das Mikro.